Was ich zusätzlich dazu noch sagen muss, ist, dass man, wenn man nachts im Bett liegt und döst, zwar den Eindruck hat, man würde die ganze Zeit wach liegen, aber von unseren EEG-Aufzeichnungen kann man sehr eindeutig sehen, dass viele Leute da doch dann schlafen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», dem Podcast von der CSS. Ich bin der Manuel und der Mann, den ihr vorher gerade gehört habt, das ist der Björn Rasch. Er ist Psychologieprofessor und Schlafforscher an der Uni Freiburg. Was man machen kann, um besser einschlafen, in welchen Fällen das Schlaflabor wirklich sinnvoll ist und warum wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn wir mal eine Nacht nicht schlafen, über das und noch vieles mehr rede ich mit dem Björn auf einem Spaziergang zu Freiburg.
Ich bin Björn Rasch, Professor für Psychologie an der Universität Freiburg und ich mache schon seit über 20 Jahren Schlafforschung.
Ich bin hier in Freiburg, in einem kleinen Wäldli, gerade bei der Universität. Neben mir ist der Björn Rasch. Tust du gerne schlafen oder bist du eher jemand, der so mit wenig Schlaf auskommt?
Ich schlafe eigentlich gern. Ich habe auch nicht den allerbesten Schlaf. Ich wache auch ab und zu mal nachts auf, aber eben ist, denke ich auch, das ist wahrscheinlich schon ein erstes ganz wichtiges Thema. Mit dem Alter wird das Schlaf eben etwas schlechter und man wacht tatsächlich einfach öfter mal auf. Das ist ganz normal.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 49.
Okay. Also in dem Fall ab 49 wird es immer schlechter mit dem Schlaf.
Also spätestens, also letztendlich sogar schon etwas früher. Wir haben tatsächlich eine Studie mal gemacht zwischen 20 und 30 und schon dort sieht man, wie der Schlaf weniger tief wird, obwohl diese Personen jetzt überhaupt nicht den Eindruck haben, dass ihr Schlaf sich verändern würde. Also es ist wirklich etwas, was mit dem Alter zu tun hat.
Über das reden wir später noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich habe mir jetzt so vorgestellt, wenn man sich so viel mit Schlaf auseinandersetzt und an dem forscht, dass man dann vielleicht so ein unentspanntes Verhältnis zum Schlaf bekommt. Wie ist das so bei dir?
Das ist tatsächlich die Gefahr. Man weiß natürlich so viel über den Schlaf und man weiß auch so viel über die wichtigen Funktionen, die der Schlaf hat, dass man sich vielleicht dann denken könnte, Mensch, jetzt muss ich unbedingt schlafen. Aber gleichzeitig weiß man natürlich auch, wie das so alles abläuft und ich denke, das normalisiert dann auch die Erwartungen. Aber ich habe tatsächlich die Rückmeldung von meinen Studierenden, dass wenn sie dann ein ganzes Seminar über Schlaf haben, dass sie dann sagen, oh Gott, jetzt weiß ich, wie wichtig der Schlaf ist, jetzt schlafe ich viel schlechter. Also das ist tatsächlich eine Gefahr.
Also wie geht man dann mit dem um?
Das hat natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Also einerseits ist es klar, der Schlaf ist sehr wichtig, er braucht genügend Zeit. Wir müssen ihm genügend Zeit einräumen. Aber es macht eben auch nichts, mal schlecht zu schlafen. Man kommt dann trotzdem ganz gut durch den Tag. Das heißt, man muss wie beide Seiten betonen.
Warum ist denn Schlaf so wichtig?
Schlaf ist letztendlich eine wichtige Phase für unseren Körper, für unser Gehirn. Das heißt, es sind ganz, ganz wichtige Erholungsprozesse, die da stattfinden. Letztendlich auch, was unser Immunsystem angeht, was unseren Metabolismus, also unsere Verdauung angeht. Alle diese Sachen, auch so generelle Reparaturprozesse, alle diese Sachen finden im Schlaf statt. Und wenn nicht ausreichend Schlaf stattfinden kann, sind die gestört mit langfristigen Folgen.
Ja, was sind denn so für Folgen, wenn eben der Schlaf wirklich langfristig gestört ist?
Also langfristig gestört, der Schlaf führt auf jeden Fall dazu, dass man am Tag weniger leistungsfähig ist, dass man sich weniger gut konzentrieren kann. Das kann auch dann die Stimmung beeinflussen und es kann dann auch langfristig zu Erkrankungen führen, also zum Beispiel Übergewicht oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen und letztendlich wahrscheinlich sogar bis hin zu einem höheren Risiko von zum Beispiel Demenzerkrankungen und so weiter. Das heißt, es hat schon langfristige Folgen. Man ist vor allem aber auch anfälliger für Infektionskrankheiten zum Beispiel.
Jetzt zum ein bisschen einordnen, so welche Arten von Schlafstörungen gibt es denn?
Es gibt verschiedene Schlafstörungen. Die häufigsten, die am häufigsten vorkommen, sind letztendlich die sogenannte Insomnie. Das ist eine nicht organische Schlafstörung, also nicht direkt verbunden mit wirklichen körperlichen Veränderungen oder körperlichen Mechanismen, sage ich mal, sondern sozusagen es ist quasi wirklich eher eine erlebte Schlafstörung. Also ich merke einfach, ich kann nicht schlafen, ich merke einfach, es schränkt mich am Tag ein. Und die zweite häufige Schlafstörung sind die sogenannten Atemaussetzer im Schlaf, also die Schlafapnoe.
Kannst du das mit der Schlafapnoe ganz kurz erläutern, was das genau ist?
Die Schlafapnoe ist letztendlich eine organische Schlafstörung. Das heißt, dort ist es wirklich ein häufig zumindest ein anatomisches Problem, sage ich mal, dass sozusagen wirklich die Muskulatur in unserem Rachenbereich sozusagen in der Weise erschlafft, dass wir wirklich keine Luft mehr bekommen, also wirklich nicht mehr atmen können. Das führt dazu, dass wir dann husten, also der Körper reagiert dann eigentlich auch darauf, aber das führt eben dazu, dass wir dann aufwachen oder zumindest einen sehr unruhigen Schlaf haben und das kann zu sehr starker Müdigkeit am Tag führen. Die übliche Behandlung sind diese sogenannten CPAP-Masken, wo sozusagen durch einen Luftstrom dafür gesorgt wird, dass die Luftröhre frei bleibt und das wird von mehreren Patienten dann wirklich als teilweise lebensverändernd beschrieben. Also die sind dann tagsüber ganz anders wach als vorher.
Das ist ja noch tricky. Also wie findet man das denn raus bei Schlafapnoe, dass man das hat? Das ist ja nicht so einfach zu herausfinden.
Das ist tatsächlich nicht einfach herauszufinden. Interessanterweise merkt man es selber gar nicht so richtig. Das heißt, die Leute, die das haben, die haben manchmal den Eindruck, sie haben eigentlich einen guten Schlaf. Und es ist oft der Partner oder die Partnerin, die das, die Leute darauf hinweist und vielleicht auch zum Arzt schickt. Also sie haben eigentlich einen sehr gestörten Schlaf, aber merken es selber gar nicht unbedingt. Man muss dazu sagen, dass wir mal Atemaussetzer im Schlaf haben, das ist auch ganz normal. Das passiert einfach mal. Das ist auch nicht weiter schlimm. Es ist nur schlimm, wenn das sozusagen zu häufig passiert.
In der heutigen Episode reden wir jetzt vor allem über die Insomnie, also eben so ein bisschen über die psychisch bedingte Schlafstörung. Was gibt es dort für verschiedene Facetten?
Es gibt da wirklich unterschiedliche Level, sage ich mal, oder Größe der Problematik. Ich denke sozusagen, dass wir ab und zu mal schlecht schlafen, das kennt wahrscheinlich jeder, dass wir auch einmal mehrere Nächte haben, wo wir sehr lange brauchen zum Einschlafen oder sehr unruhig schlafen. Das hängt dann von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Die Insomnie ist da wirklich sozusagen eine sehr schwere Schlafkrankheit, wo man wirklich über sehr lange Zeit, also mehrere Wochen bis Monate, wirklich sehr häufig, also über dreimal jede Woche, wirklich schlecht schläft. Und das Wichtige ist, dieser schlechte Schlaf dann auch massive Auswirkungen auf den Tag hat. Also, dass man da sich wirklich schwer konzentrieren kann, Anfälligkeit ist für Krankheiten, also alles das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Das heißt sozusagen, dass Insomnie-Diagnose ist wirklich eine klinisch relevante Schlafstörung, die sozusagen erst diagnostiziert wird, wenn es wirklich sehr, sehr langwierig ist.
Kommt das dann auch zusammen zum Beispiel mit Depressionen oder mit Angststörungen oder also tritt das mit anderen Krankheiten?
Ganz genau, das kann sehr eng zusammenhängen. Depressionen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, auch andere psychische Störungen sind sehr häufig mit Schlafstörungen verbunden. Es ist da auch gar nicht so klar, was sozusagen die Henne und was das Ei ist. Also Schlafstörungen begünstigen zum Beispiel auch das Auftreten von Depressionen oder auch Burnout, Angststörungen und so weiter. Und eben umgekehrt, diese Störungen führen dann auch wieder zu einem gestörten Schlaf. Also es hängt alles sehr eng zusammen.
Du hast ja vorher jetzt schon angetönt, alle schlafen mal schlecht. Jetzt hat es wahrscheinlich viele Menschen oder viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt da zulassen, die sich auch fragen, so, ist das noch normal oder muss ich mir Sorgen machen? Ich würde jetzt gerne mit dir so ein paar Beispiele durchgehen, um das ein bisschen abzuchecken. Wenn man jetzt zum Beispiel regelmäßig einfach um 5 Uhr am Morgen hell wach ist, ist das schon etwas, wo man sich Sorgen machen muss oder hat das eben mit dem Alter zu tun?
Also das hat auf jeden Fall auch mit dem Alter zu tun. Wie gesagt, dieses nächtliche Aufwachen ist eigentlich etwas, was wir immer schon haben. Auch junge Menschen wachen 15 bis 20 Mal nachts auf. Nur ist es so kurz, dass man sich nicht daran erinnert. Das heißt, das Aufwachen an sich ist eigentlich nicht das Problem. Es ist, mit dem Alter werden diese Zeiten, wie lange wir dann wach sind, die werden länger und dann fangen wir uns auch an dran zu erinnern. Und das führt eben dazu, dass man manchmal nachts aufwacht und dann auch einfach nicht mehr einschlafen kann, was häufig als sehr belastend erlebt wird. Mit dem Alter passiert das einfach häufiger. Das heißt, gerade wenn man jetzt ab 40, 50 oder älter, wenn man das hat, ab und zu, das ist eigentlich normal und man muss sich wahrscheinlich irgendwie damit abfinden und schauen, was man damit macht. Es kann aber auch assoziiert sein mit Problemen, Konflikten oder eben Depressionen. Gerade dieses frühe Aufwachen tritt häufiger auf, wenn man eben auch depressive Symptomatiken zeigt. Das heißt, wenn das zusammenkommt, denke ich, ist es gut, sich da professionellen Rat zu suchen.
Du hast gesagt, wenn man sich nicht daran erinnert, dann ist es gar nicht so schlimm. Also das heißt, das Aufwachen hat dann keinen Einfluss auf die Schlafqualität eigentlich?
Ganz genau, das ist ganz wichtig, weil wir ja subjektiv immer den Eindruck haben, nur wenn wir durchschlafen, ist es ein guter Schlaf. Aber wenn wir zum Beispiel im Schlaflabor die Menschen mit EEG messen, dann sehen wir, dass sie zum Beispiel wirklich wach sind an einigen Sekunden. Das können wir beim EEG eindeutig identifizieren. Und wenn wir dann die Leute fragen würden, seid ihr wach, dann würden sie auch sagen, ja, ich bin wach. Nur am nächsten Morgen, wenn wir sie dann fragen, wart ihr zwischendurch wach, dann sagen sie nein. Das heißt, es ist wirklich ein Gedächtnisproblem, sage ich mal. Das heißt, das Aufwachen an sich, und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel mal das Kissen richten, unsere Decke wieder hochziehen, warum wir nicht aus dem Bett fallen. Da sind eben diese kurzen Wachphasen sogar ganz wichtig. Das heißt, das Aufwachen an sich ist, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Das passiert sowieso. Aber eben dieses länger wach liegen, nicht mehr einschlafen können und sich dann auch noch Sorgen machen darüber. Das ist häufig ein Teufelskreis in der Insomnie.
Jetzt mega spannend, dass du das sagst, weil ich habe eine Zeit lang wirklich auch so ein bisschen die Angst gehabt vor dem Einschlafen am Abend. Also ich habe plötzlich einmal eine Nacht nicht geschlafen und bin dann mega verschrocken und habe gedacht, ui nein, ich schlafe nicht und bin eben genauso, wie du gesagt hast, nervös geworden. Und habe mir Sorgen gemacht, dass ich am nächsten Tag nicht mehr mag und völlig überfordert bin. Und dann hatte ich tatsächlich so mehrere Nächte wieder, wo ich dann eigentlich nichts geschlafen habe oder manchmal auch nur ein, zwei Stunden oder so. Wie schlimm ist so etwas?
Das kommt dann eben sehr darauf an, wie schlimm man das auch empfindet. Also letztendlich, wenn man das als sehr belastend empfindet, dann ist es auch tatsächlich sehr belastend, sag ich mal, und führt eben eher dazu, genau wie du das jetzt beschrieben hast, dass man die nächsten Nächte wahrscheinlich auch eher schlechter schläft. Da man ja die ganze Zeit darauf achtet, oh Gott, wie werde ich schlafen, werde ich aufwachen? Also man hat die Aufmerksamkeit genau auf diesen Prozess und das ist eigentlich ungünstig, weil der Schlaf ist etwas, ja, der kommt eigentlich von selbst. Der ist sozusagen, wenn wir auf den achten, dann wird es eher schlechter. Ja? Das heißt, Leute, die eigentlich sich nicht um ihren Schlaf kümmern, könnte man fast sagen, die schlafen fast besser, weil sie einfach sozusagen sich darüber keine Sorgen machen. Das heißt sozusagen jetzt rein körperlich ist es eigentlich gar nicht so schlimm, ein paar Nächte nicht zu schlafen. Da erholt uns sich unser Körper eigentlich wunderbar wieder. Nur wenn das sozusagen dann länger andauert, wenn dieser Teufelskreis länger andauert und wir dann wirklich jede Nacht schlecht schlafen, dann kann das sich eben langsam chronifizieren und zu dieser Insomnie führen.
Jetzt etwas, was ich auch mega viel mache, ist zum Beispiel Reden im Schlaf. Ich tue manchmal auch Schlaf wandeln oder mache irgendetwas Komisches. Wie schlimm sind die Sachen im Schlaf für die Schlafqualität?
Also interessant ist, dass eben so Schlafwandeln zum Beispiel eigentlich im Tiefschlaf passiert. Das heißt, da haben wir eigentlich eine sehr erholsame Schlafphase und trotzdem machen wir da sogar oder machen Schlafwandler in dieser Phase irgendwas. Interessanterweise sind die gar nicht so sehr weniger erholt dann am nächsten Tag. Das heißt, man kann nicht unbedingt sagen, dass diese Aktivitäten irgendwie unsere Erholung stark stören. Natürlich, wenn das jetzt sehr körperlich anstrengend ist, dann kann man das vielleicht schon merken. Aber gerade zum Beispiel Reden oder so macht eigentlich überhaupt nichts, wenn das im Schlaf passiert.
Machen das viele Leute eigentlich?
Das machen viele Leute, gerade in der Pubertät, oder Kinder machen das ganz viel, auch Schlafwandeln. Das wird in der Pubertät dann weniger und einfach bei ein paar Leuten bleibt das dann auch im Erwachsenenalter noch bestehen. Es gibt auch irgendwie da eine bestimmte angeborene genetische Komponente, also in bestimmten Familien ist das häufiger als in anderen. Ist aber jetzt nicht wirklich problematisch. An sich ist es einfach seltsam für die Leute, die sonst noch im Raum sind.
Ja, das mag ich mich erinnern. Ich habe zum Teil auch so da, wenn mich meine Eltern beim Fernsehen verwünscht haben, habe ich so da, als würde ich schlafwandeln, dass ich nicht nachher
Super-Strategie.
Strafe bekomme.
Super-Strategie. Ja.
Dann wäre also Psychotherapie eine gute Therapie bei Insomnie. Das hat jetzt ganz viel Eis gehabt.
Ja, absolut. Also das ist die Standardtherapie bei Insomnie. Das ist die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Das ist sozusagen die als sehr, sehr wirksam und auch langfristig wirksam erwiesen ist in zahllosen Studien und auch mittlerweile sozusagen auch von medizinischer Seite die empfohlene Behandlung von Insomnie ist.
Man hört immer wieder vom Schlaflabor, das hast du auch vorher erwähnt. In welchen Fällen ist denn das Schlaflabor wichtig oder sinnvoll?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Interessanterweise bei Insomnie wird eigentlich nicht unbedingt das Schlaflabor empfohlen, weil das Schlaflabor sagt einem da eigentlich gar nicht viel. Im Gegenteil, man stellt sogar manchmal fest, dass der Schlaf eigentlich gar nicht so gestört ist, wie die Personen den Eindruck haben. Und diese Information bringt vielen gar nichts, weil sie hoffen so ein bisschen, dass da jetzt endlich ihnen geholfen wird. Und dann wird ihnen eigentlich gesagt, was haben sie denn? So, sie schlafen doch ganz okay. Mhm. Und trotzdem haben sie aber einen hohen Leidensdruck und sind ja am Tag wirklich nicht leistungsfähig. Ja, das heißt sozusagen, es ist wirklich ein Problem und deswegen ist das Schlaflabor da gar nicht so hilfreich. Bei den Atemaussetzern, das macht man im Schlaflabor oder auch, es gibt ja noch mehr Schlafstörungen, die jetzt eher etwas seltener auftreten, wie die Narkolepsie oder das Restless Legs Syndrome oder eben andere Schlafstörungen. Für solche Abklärungen braucht man dann das Schlaflabor.
Jetzt würde ich gerne ein paar Tipps noch abholen, wenn ich schon da mit so einem Experten wie dir spazieren darf. Wenn man eben nicht einschlafen kann, wir haben es vorher gehabt, und dann so wach liegt im Bett, sollte man dann aufstehen und weg aus dem Bett oder sollte man einfach im Bett bleiben und probieren, wieder weiter einschlafen?
Ja, das kommt sehr darauf an, in welchem Zustand ich da liege. Also wenn ich eher so im Sinne einer in diesem Teufelskreis der Insomnie, wenn ich da ganz negative Gedanken habe, die immer wieder kehre, wenn mich das sehr stresst, wenn ich da wie gar nicht rauskomme aus den Sorgen, dann wäre es ratsam aufzustehen und wirklich was anderes, Angenehmes zu machen, Entspannungsübungen, Yoga, Tai Chi, was auch immer. Manche machen sogar auch wirklich Sport dann nachts irgendwie, um da sozusagen rauszukommen aus diesem Gedankenkarussell. Wenn man sozusagen es schafft, dass man da eigentlich ganz wohl ist, wenn man da liegt, also dass man vielleicht auch schon geübter ist in so Meditation oder Atemtechniken oder auch in so Imaginationsübungen, dann kann man auch die Zeit nutzen, die man da liegt, um genau das zu machen, also Meditationen, Atemübungen, Selbsthypnose, was auch immer. Und sich dabei eigentlich auch eine andere Haltung angewöhnen, weil es gibt ja viele Menschen, die wollten schon immer mal meditieren. Und dann kann man sich auch sagen, oh, jetzt bin ich hier nachts aufgewacht und liege hier wach. Jetzt habe ich endlich mal die Zeit und kann endlich mal meinen lang gehegten Wunsch, hier meine Meditationsübung zu machen, umsetzen. Und kann sozusagen die Zeit nutzen, weil es ist ja ganz klar, dass auch Meditation und Achtsamkeitsübungen natürlich sehr gut sind für die Gesundheit. Und das ist sozusagen, wenn man sich darauf einlassen kann, dann würde ich eher empfehlen, im Bett liegen zu bleiben, weil das natürlich letztendlich auch das Einschlafen dann erleichtert.
Hilft jetzt einfach so ein bisschen dösen im Bett oder einfach liegen, ist das schon erholsam?
Also einfach liegen und sich sozusagen gut dösen, sage ich eben mal, also mit positiven Gedanken, das ist sicherlich sehr erholsam. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das sollte man vielleicht sogar am Tag ab und zu mal machen, einfach mal auf der Parkbank sitzen und ein bisschen tagträumen oder so. Das ist mittlerweile auch sehr erwiesen, dass solche Phasen erholsam sind. Was ich zusätzlich dazu noch sagen muss, ist, dass man, wenn man nachts im Bett liegt und döst, zwar den Eindruck hat, man würde die ganze Zeit wach liegen, aber von unseren EEG-Aufzeichnungen kann man sehr eindeutig sehen, dass viele Leute da doch dann schlafen. Das heißt ja, letztendlich, das spannend, dass sie eben doch schneller mal in die Schlafphasen hineinkommen, die auch wirklich dann als Schlaf zu bezeichnen sind. Und dass eigentlich der subjektive Eindruck oft nicht dem objektiven, gemessenen Eindruck entspricht. Also es gibt eine Diskrepanz, wie wir den Schlaf einteilen würden und wie die Personen ihren Schlaf wahrnehmen.
Ist Schlafen während dem Tag eine gute Idee oder sollte man das dann auf das eben verzichten?
Ja, ich merke schon, dass ich als Psychologe immer keine eindeutigen Antworten geben kann. Kommt ja auch wieder drauf an. Ja. Quasi, wenn man mit seinem Schlaf nachts zufrieden ist und gut schlafen kann, dann kann man tagsüber wunderbar auch schlafen. Idealerweise schläft man ja, wenn man müde ist. Das wäre eigentlich das Tollste. Das heißt, wenn man irgendwie merkt, man ist müde, dann schläft man halt mal eine halbe Stunde. Oder man hat sogar einen regelmäßigen Rhythmus und schläft einfach jeden Tag mittags.
Aber das sollte man dann vielleicht nicht zu lang schlafen. Also ich habe auch schon gemerkt, dass ich dann eingeschlafen bin und irgendwie zweieinhalb Stunden eingeschlafen bin und nachher völlig verzschädert war nach dem ganz Schlaf. Genau. Das ist ja dann auch nicht so erholsam.
Genau, oder? Und das muss auch jeder für sich selbst herausfinden. Also jetzt rein von der Leistungsfähigkeit ist das wahrscheinlich schon erholsam, aber man fühlt sich irgendwie nicht erholt. Und es geht einem einfach nicht gut. Und deswegen empfehlen viele Leute, dass man den Mittagsschlaf vielleicht so auf 20 bis 30 Minuten begrenzt, um sozusagen gar nicht so tief einzuschlafen, um sozusagen auch dann einfacher wieder aufzuwachen und wach zu sein. sozusagen, wenn man mit seinem Schlaf nachts zufrieden ist, kann man gerne tagsüber schlafen. Wenn man mit seinem Schlaf nachts nicht zufrieden ist, das heißt, man hat das Gefühl, man wacht oft auf, man braucht lange zum Einschlafen, dann ist es eigentlich ratsam, nicht tagsüber zu schlafen oder fast sogar seine Bettzeit insgesamt zu verkürzen, weil man dadurch den Schlafdruck, also die Stärke der, wie stark unser Körper, unser Gehirn schlafen möchte, letztendlich erhöht, wenn man nicht schläft tagsüber. Und das kann günstig sein fürs Durchschlafen zum Beispiel.
Und jetzt so beim Einschlafen, wie kann man dort schauen, dass man besser einschlafen kann, dass man auch den Schlaf verbessert? Hast du da ein paar ganz konkrete Tipps?
Also konkrete Tipps ist tatsächlich, dass man schaut, dass man nicht zu viel im Bett verbringt. Das ist häufig gerade im höheren Alter oder auch gerade wenn Personen sozusagen wirklich im höheren Alter sind, das Problem, dass sie eigentlich zu lange im Bett sind und dass man immer das Gefühl hat, oh, ich habe nicht schlecht geschlafen, deswegen muss ich früher ins Bett gehen. Und dadurch macht man es eigentlich schwieriger durchzuschlafen. Das heißt, man muss verstehen, dass es sozusagen, unser Körper kann nur eine bestimmte Zeit schlafen und deswegen lohnt es sich, das auch nicht zu übertreiben. Gleichzeitig muss er aber auch genügend Zeit haben, um zu schlafen. Also man muss einen guten Mittelweg finden. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich unser Rhythmus. Das hört man ja auch überall. Also Regelmäßigkeit ist durchaus günstig für unseren inneren Rhythmus und erleichtert letztendlich auch das Einschlafen. Smartphone weg ist sicherlich generell erstmal günstig am Abend, obwohl ich da auch eher vorsichtig argumentieren würde. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Smartphone jetzt der böse Feind des Schlafs ist so an sich, ja, weil wenn man das Smartphone nutzt, um zum Beispiel nochmal mit seinen Freunden zu chatten oder angenehm nochmal irgendetwas sich versichert, dass man noch gut befreundet ist oder so, oder dass man vielleicht irgendwelche Meditationsübungen macht mit seinem Smartphone. Ich glaube, wenn man bei so einem guten Inhalt bleibt, dann ist das sicherlich, kann das auch schlaffördernd sein. Problematisch ist natürlich, wenn man es benutzt, um irgendwelche politischen Diskussionen zu verfolgen, über die man sich aufregt, dann führt das eher dazu, dass man schlecht schläft oder wenn man noch seine Arbeitsmails kurz vorm Einschlafen checkt oder so. Das ist sicherlich eher ungünstig.
Oder wenn man gerade eine Serie schaut und dann nach dem Cliffhanger völlig aufgekratzt ist und dann will probieren einschlafen.
Ganz genau. Obwohl wir tatsächlich auch aktuell eine Studie gemacht haben mit Netflix und den Einfluss von Cliffhangern auf den Schlaf bei jungen Leuten untersucht haben, so groß war der Effekt tatsächlich auch nicht. Es gab einen kleinen Effekt, aber die Leute konnten eigentlich relativ gut einschlafen und hatten eigentlich eine gute Schlafqualität. Es waren allerdings junge Leute, die das gerne gemacht haben, diese Serien zu schauen. Und ich denke, das ist halt der wichtige Punkt. Es muss einem selbst gut tun. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich glaube, dieses Generelle, dass man irgendwie, sobald man ein bisschen blaues Licht da, also das blaues Licht am Abend ist sicherlich nicht günstig, aber so problematisch, wie es oft dargestellt ist, habe ich nicht den Eindruck.
Okay, aber dort kommt blaues Licht raus aus deinen Smartphones und Laptops,
oder? Das schon. Und es gibt aber schon mittlerweile diese Filter, die man benutzen kann. Das kann günstig sein. Aber ich bin allerdings auch Psychologe. Das heißt, habe ich vielleicht einen gewissen bestimmten Blickwinkel und für mich wäre eigentlich eher die Frage, was beruhigt mich, was gibt mir Sicherheit versus was regt mich auf, was macht mir zu schaffen. Und das sind für mich die viel wichtigeren Mechanismen, gerade im Bereich der Insomnie.
Jetzt noch zwei Fragen, die immer wieder rumgeistern, auch im Internet. Kann man Schlaf nachholen?
Ja, natürlich, man kann auf jeden Fall Schlaf nachholen. Das heißt, wenn wir mal eine Nacht nicht schlafen, schlafen wir tiefer und länger. Natürlich können wir nicht eins zu eins das nachholen sofort. Man braucht dann vielleicht 2-3 Nächte, um den Schlaf nachzuholen. Aber das geht auf jeden Fall. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Und der Schlaf ist letztendlich dynamisch. Wir schlafen mal eine Nacht schlecht, dann schlafen wir die nächste Nacht wieder besser. Und dann schlafen wir mal Nacht sehr gut und dann schlafen wir die nächste Nacht nicht so gut, weil wir sozusagen schon ganz viel geschlafen haben. Das muss man sich auch immer klar machen. Unser Schlaf ist dafür gedacht, dass wir sehr viele Sachen machen können und dass wir vielleicht auch mal 3 Wochen einen Mammut jagen können. Was weiß ich, wenn man jetzt mal evolutionär zurückdenkt und dann eben mal ganz lange nicht schläft. Und wenn man dann aber wieder, also 3 Wochen ist jetzt vielleicht sehr lang, aber was ich meine ist, dass man eigentlich damit adaptiv Dinge machen kann, die einem fürs Überleben wichtig sind. Das ist, denke ich, die Funktion des Schlafs und der ist durchaus dynamisch.
Wie viele Stunden Schlaf wären gut pro Nacht? Und ich höre dich jetzt schon antworten, es kommt darauf an.
Genau, es kommt sehr darauf an. Es kommt wieder sehr auf das Alter drauf an. Gerade Kinder, kleine Kinder, Jugendliche brauchen mehr Schlaf als Erwachsene. Es gibt so einen Bereich, es gibt Empfehlungen von verschiedenen Schlafverbänden dazu. Es gibt so eine große Spannbreite, so zwischen 6 und 9 Stunden, 6 und 10 Stunden vielleicht, die jetzt ab dem Alter so von 25 empfohlen wird. Aber du siehst schon, es ist ziemlich breite Spanne. Ja? Also zwischen, und da ist wirklich gemeint, jede Nacht. Also sozusagen, das heißt, selbst jede Nacht 6 Stunden wäre nach den Empfehlungen eigentlich noch gut im Rahmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Schlaf ist sehr individuell. Das heißt, wie viel ein Mensch jetzt an Schlaf braucht, hängt sehr stark von der Person ab. Es kann halt auch sein, dass jemand jede Nacht nur 5 Stunden Schlaf braucht und damit gesund, zufrieden und leistungsfähig ist. Das ist absolut möglich.
Noch eine Frage ist mir eingefallen. Schlaft man bei Vollmond wirklich schlechter oder ist das einfach ein Ammermärli?
Ja, auch da leider keine eindeutige Antwort. Es gibt tatsächlich Studien, die finden leichte Effekte. Das heißt, dass man tatsächlich interessanterweise ein paar Tage vor dem Vollmond etwas schlechter schläft. Also das ist jetzt nicht besonders groß, aber sozusagen leichte Effekte kann man in einigen Studien sehen. Manche von diesen Studien sind aber nicht so gut gemacht oder haben sehr kleine Stichproben. Wir haben selber da mal eine Studie versucht zu machen, also viele Daten zusammengeschmissen mit verschiedenen mit verschiedenen anderen Forschern und haben über tausende oder mehrere tausende Nächte reanalysiert, je nach Mondphase. Und wir haben da gar keinen Effekt gefunden, also sozusagen überhaupt keinen Unterschied je nach Mondphase. Aber es gibt jetzt auch wieder aktuelle Studien, die da doch vielleicht was finden. Vielleicht auch eher, wenn Menschen auf dem Land wohnen als in der Stadt, also wo sozusagen das Mondlicht auch noch mehr präsent ist als jetzt sozusagen in der hell erleuchteten Stadt. Das heißt, die Antwort ist nicht ganz eindeutig. Also wir können es nicht völlig ausschließen, aber was man ganz sicher sagen kann, also groß werden die Effekte nicht sein.
So ein bisschen das Fazit, das ich jetzt von dir höre, ist, so, wir müssen uns eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen um den Schlaf.
Genau, das heißt, letztendlich sollten wir uns nicht so viel Sorgen machen. Wir sollten einfach unserem eigenen Körper vertrauen, dass der sich schon den Schlaf holt, den er braucht. Und wenn er halt mal ein bisschen weniger braucht, jo, dann ist es halt so, dann müssen wir eigentlich irgendwie damit umgehen lernen quasi. Auch gerade mit diesem Älterwerden und nicht mehr so gut schlafen, da ist auch ganz viel an der Haltung, wie gehe ich damit um, wie nutze ich die Zeit, wie akzeptiere ich auch, dass es sich verändert und so weiter. Trotzdem ist es schon wichtig zu sagen, dass sozusagen, wenn Menschen eben lange chronische Schlafstörungen haben, auch die Insomnie haben, dass es da effektive Behandlungsmethoden gibt und dass es sich durchaus lohnt, da professionelle Hilfe zu holen, wenn solche Leiden eben zum Beispiel länger als 3 Monate wirklich konstant auftreten. Dann sollte man wirklich sich an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin wenden oder an Schlafkliniken zum Beispiel.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS, heute zum Thema Schlafstörungen. Bleib noch ein bisschen dran, weil der Björn hat noch etwas zu sagen. In der anderen Episode erzählt Nadine von ihren Schlafstörungen, wie sie damit umgeht und was ihr am meisten hilft. So, und jetzt zum Schluss nochmal der Björn.
Also was ich vielleicht noch gern sagen möchte, ist, dass das, was wir hier gerade machen, nämlich spazieren gehen, dass das natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, um seinen eigenen Schlaf zu verbessern. Das heißt, regelmäßige Bewegung, regelmäßig an der frischen Luft, regelmäßig auch Pausen machen in seinem Alltag. Das sind ganz, ganz wichtige Prozesse, um auch einen guten Schlaf zu haben. Denn letztendlich hängt der Schlaf immer auch mit dem Tag zusammen. Deswegen ist sozusagen, so wie ich mich am Tag verhalte, hat auf jeden Fall auch einen Einfluss auf den Schlaf. Und wenn ich es am Tag schaffe, mich regelmäßig zu bewegen und auch mal abzuschalten, vielleicht auch mal eben so ein bisschen Tagträumen zuzulassen, dann erleichtert mir das tatsächlich, einen erholsamen Schlaf zu finden.